Was ja übrigens auch sehr interessant ist, dass Prokrastination bei manchen Aufgaben deutlich häufiger und mehr passiert als bei anderen. Also ich hatte gerade schon angesprochen, besonders wenn sie so emotional unangenehm sind, so ein bisschen wie so ein Kaktus, den man irgendwie immer wieder streift, ne? Also von dem man schon weiß, ja, der steht da und ich muss dran vorbei und ich streife den immer wieder, aber eigentlich will ich nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Urlaubsantrag ablehnen muss als Führungskraft zum Beispiel, ne? Oder man muss Konflikte im Team ansprechen und man will eigentlich diese Konfrontation meiden. Man ist vielleicht sehr harmoniebedürftig und deswegen umschifft man das immer wieder. Oder eben, ja, hatte ich eben gerade auch schon genannt, wenn man sehr stark perfektionistisch ist, ne, gerade bei so öffentlichen Sachen, die irgendwie öffentlich bewertet werden können, zum Beispiel wenn man ein Pitch-Deck fertig machen soll, ne, oder Social-Media-Postings, auch ein Klassiker, kennt glaube ich jeder, der irgendwie auf Social-Media aktiv ist, dass man manchmal einfach so Millionen von kleinen Schnipseln hat, die man irgendwo mal angefangen hat und ja dann irgendwo abgespeichert hat, aber nie zu Ende geführt werden. Also übrigens in dem Kontext habe ich mal geguckt, weil ich ja auf LinkedIn sehr aktiv bin und da sehr regelmäßig auch über mentale Gesundheit im Job schreibe, habe ich mal geguckt, wie viele von diesen angefangenen Schnipseln ich bei mir auf meiner Festplatte habe. Mai oh mai, kann ich euch sagen, ich habe gezählt, 205 angefangene Schnipsel. Also ne, da geht auf jeden Fall einiges. Das sind viele Ideen, die nie fertig gebracht wurden. Und weil ich dann irgendwie so perfektionistisch bin, ich will irgendwie dann so den maximalen Mehrwert schaffen oder auch mit diesem Podcast, ne, ich will euch maximal viel mitgeben, dass ich auch ganz viele so angefangene Folgen habe, wo so ganz viele Ideenschnipsel drinne sind, aber ich die nie so richtig zu Ende gebracht habe. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, wo ich über mentale Gesundheit im Job spreche. In so Toiletten von Restaurants gibt es doch manchmal diese Kartenständer, also da, wo so, weiß ich nicht, 10, 12 verschiedene Karten sind, oft so Werbekarten oder irgendwelche Sprüche drauf, ne? Und vor so, das ist bestimmt 15 Jahre her, war ich auch mal in so einem Restaurant und bin vor diesem Kartenständer irgendwie hängen geblieben. Und da stand auf einer Karte drauf: Eigentlich sollte ich arbeiten. Oh, ein Fussel. Und das hat mich damals total abgeholt, weil ich total gerade in der Schreibphase für meine Masterarbeit war und ich bin zum Glück nicht so krass anfällig für Prokrastination, obwohl, warte mal, wenn ich jetzt überlege, Masterarbeit ist vielleicht 10 Jahre her, okay, aber egal, ich bin nicht so anfällig für Prokrastination damals, als ich geschrieben hatte. Aber ich kenne das durchaus, wenn man manchmal so Durststrecken hat oder wenn man einfach auf manche Aufgaben überhaupt keine Lust hat. So, und ich habe diese Karte mitgenommen. Ich habe diese Karte immer noch. Und genau das ist es, worum es heute auch geht, nämlich Prokrastination, Aufschieberitis. Also das Gefühl von, okay, ich sollte eigentlich irgendwas machen, aber was anderes kommt mir gerade deutlich attraktiver vor, wie zum Beispiel die Fussel von meinem Pullover weg sammeln. So, tatsächlich ist Prokrastination ziemlich häufig und sehr weit verbreitet. Also laut so wissenschaftlichen Umfragen haben ungefähr 80% der Menschen das schon mal erlebt, ne, dass sie wichtige Aufgaben aufgeschoben haben oder deswegen finanzielle Nachteile hatten, berufliche Nachteile hatten oder sogar gesundheitliche Nachteile erlebt haben. Ne? Also man denke jetzt an ganz klassisch Nachtschichten um die Ohren hauen und irgendwie tagelang kaum schlafen etc. Also da gibt es, glaube ich, auf vielen Ebenen Auswirkungen von. Und tatsächlich ist es so, dass sogar ganze 20% der Bevölkerung, also ein Fünftel, das ist echt viel, regelmäßig und stark prokrastiniert, also wichtige Aufgaben aufschiebt. Das ist echt krass. So, und deswegen erfahrt ihr auch in dieser Folge zum einen mal ein bisschen Background-Wissen, ne? Wie immer gibt es ja bei mir, ne, warum prokrastinieren wir eigentlich? Was steckt da psychologisch dahinter? Wie ihr dann euren Hang zur Prokrastination auch selber testen könnt. Es gibt nämlich einen wissenschaftlichen Test, den ich euch später verraten werde. Und natürlich, wie und was man machen kann und welche psychologischen Tricks und Kniffe es gibt, um eben auch diese ganz unliebsamen Aufgaben erledigt zu bekommen, damit es künftig weniger als 20% sind, die wirklich schwer und häufig aufschieben, ne? Und dass wir wirklich diese Dinge erledigt kriegen, fertig kriegen und ja, sogar die Steuererklärung. Spoiler übrigens, ich stelle euch später in der Folge ein Prompt bei ChatGPT zur Verfügung, mit dem es deutlich leichter geht. Also dranbleiben lohnt sich. So. Also, let's go auf das nach dieser Folge nie wieder eine Aufgabe bei dir liegen bleibt. Das Wort Prokrastination kommt eigentlich aus dem Lateinischen, nämlich von pro bedeutet für und crastinare bedeutet auf morgen verschieben. Also es heißt einfach wortwörtlich auf morgen vertagen oder auf morgen verschieben. Trifft es also ziemlich genauso. Warum prokrastinieren wir jetzt eigentlich? Was ist so das psychologische Fundament dahinter? Und es gibt so mehrere Gründe, die ich jetzt mal einmal kurz durchgehe. Ein häufiger Grund sind das Gefühl von fehlenden Kompetenzen, also dass man irgendetwas nicht kann oder nicht ausreichend beherrscht. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich so ist oder nur so gefühlt so ist. Wenn zum Beispiel wirklich so ist, ich hatte mal einen Klienten, der konnte nicht fließend Deutsch sprechen und da musste so bürokratische Anträge stellen. Das kann ich sogar als fließend Deutschsprachige oft nicht ganz verstehen. Ne? Und er hat einfach gesagt, ich schiebe das seit Ewigkeiten auf, weil ich verstehe diese Anträge einfach nicht komplett. Ne? Also da fehlt es wirklich an der Kompetenz sozusagen. Ne? Da bräuchte er tatsächlich auch Unterstützung. Oder ein anderes Beispiel ist, ich und mein Freund, wir wollten mal in unserer Wohnung so was anbringen an der Wand. Das heißt, wir mussten bohren. Und dann hatten wir uns, weil wir selber keinen Bohrer haben, und das war eine super dicke Wand, einen Schlagbohrer geliehen. Also das ist ja schon jeder, der sowas mal in der Hand hatte, schon wirklich auch ein schweres und sehr massives Gerät. Und dadurch, dass diese Bohrlöcher ziemlich hoch sein sollten, also die waren deutlich über meiner Kopfhöhe, haben wir dann alles irgendwie geholt, den Bohrer eingestellt, einen Staubsauger geholt, um eben diese Partikel, die dabei rausgebohrt werden, auch aufzufangen. Und dann ging es so darum, wer bohrt denn jetzt und wer hält den Staubsauger? Und mein Freund hat mich dann so angeguckt, so ja, bohrst du? Und ich so, sag mal, das Ding wiegt einfach gefühlt 15 Kilo und ich muss das so weit hochhalten, das schaffe ich überhaupt nicht. Ne? Und es stellte sich dann heraus einfach, dass er noch nie in seinem Leben irgendetwas an die Wand reingebohrt hat und er einfach so diese Überzeugung hatte, ich kann einfach nicht handwerkern. Ne? Und auch da fehlt es vielleicht an dieser Erfahrung, dass man das mal gemacht hat, aber am Ende klappt es dann doch, ne, weil das ja schon auch relativ easy ist. Ich konnte dieses Ding nur einfach nicht tragen. Also Ende vom Lied war, er hat gebohrt und ich habe den Staubsauger gehalten, aber das kann manchmal auch sowas sein, warum man vielleicht ewig etwas aufschiebt, ne, weil die Story dahinter war, dass wir ewig aufgeschoben haben, diese Löcher in die Wand zu bohren. So, und manchmal kann es aber, wie gesagt, auch nur dieses gefühlte, ich kann das nicht sein, ne? Also da ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Oder auch frühere Erfahrungen, sowas wie, das ist bei mir bisher immer schief gelaufen. Das hat ja noch nie funktioniert, so ganz klassisch technische Sachen oder so, ne? Und diese inneren Überzeugungen von, ich bin kein Handwerker oder ich kann keine Technik, ich kann kein Mathe, ist vielleicht auch ganz typisch, oder ich bin sehr harmoniebedürftig, werde ich gleich nochmal zukommen, kann auch sein, dass das dazu führt, dass wir eben bestimmte Aufgaben aufschieben. Also am Ende wollen wir eigentlich so unangenehme Gefühle, nämlich dass vielleicht wir merken, wir können etwas nicht, wollen wir gerne vermeiden. Das ist eigentlich eine Art von Selbstwertschutz, wenn man so will. Ne? Also auch da ein Beispiel, wo wir vielleicht etwas Unangenehmes vermeiden wollen. Ich habe irgendwie kritisches Feedback an eine Kollegin und ich will diese E-Mail mit dem kritischen Feedback irgendwie nicht rausschicken, um diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ne? Ich umschiffe dann oder vielleicht auch so ein ganz bestimmtes Gespräch, wenn es jetzt keine E-Mail ist, ist ja egal. Ne? Oder aber vielleicht habe ich auch Angst vor Bewertung. Also ich habe vielleicht irgendwas fertig, ein Projekt, eine Präsentation oder ein Schriftstück, ganz egal. Und traue mich nicht so richtig, das abzuschicken, weil ich so Angst habe, oh, was ist, wenn die anderen das irgendwie doof finden? Was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn das fehlerhaft ist? Ne? Also überall da spielen Sorgen und ganz viel Angst mit. Ne? Und wenn man es mal runterbricht, psychologisch, ist Prokrastination am Ende eine Emotionsregulationsstrategie. Also es bedeutet, wir wollen diese Angst, die da aufkommt, ich kann das vielleicht nicht, die anderen gucken vielleicht doof oder dann muss ich mich vielleicht einem Konflikt stellen. All das versuchen wir durch das Aufschieben dieser Aufgabe vorübergehend zu reduzieren. Also es reduziert kurzfristig diesen Stress und diese Angst, die damit einhergeht. Aber langfristig erzeugt es genau das ja, ne? Dass wir dann wiederum mehr in Stress kommen und manchmal noch mehr Angst bekommen. Also unser Gehirn verhält sich da so ein bisschen ja wie so ein Kind, was lieber Schokolade möchte, sofort, als Brokkoli zu essen, was langfristig deutlich mehr Sinn macht. Ne? Aber wir wollen einfach kurzfristig eher das Gute mitnehmen und deswegen schieben wir das ganz schnell weg und widmen uns dann lieber anderen Aufgaben. Und was mir hier jetzt wirklich nochmal wichtig ist zu sagen, ganz oft glauben wir von uns selbst oder auch von Menschen in unserem Umfeld, die viel prokrastinieren, dass sie faul sind. Also wir sagen, oh, warum hast du es schon wieder nicht gemacht? Du bist so eine faule Socke. Und tatsächlich verbirgt sich dahinter aber oft eigentlich Prokrastination. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern es ist eigentlich ja ein verkleideter Selbstschutz, wenn man so will. Also das ist mir echt nochmal wichtig, weil häufig schuldigen wir dann auch andere so ein bisschen an und sind so, das ist schon wieder nicht gemacht. Oder man beschuldigt sich selbst. Kann ja auch sein, dass das nach innen gerichtet ist. Und tatsächlich sieht man aber diese Seite nicht, wo jemand vielleicht Angst hat, weil er sagt, ich weiß einfach überhaupt nicht, wie das geht. Ne? So wie ich mit meinem Freund wieder da standen und wirklich monatelang aufgeschoben haben, wann wir endlich mal diesen Bohrer leihen, um diese Löcher zu bohren. So ist es eigentlich ein Ding von 10 Minuten gewesen, echt nicht riesig. Und trotzdem hatten wir es ewig aufgeschoben, weil ich erst danach verstanden habe, er weiß gar nicht so richtig, wie das geht. Ne? Und das heißt, in seiner Prioritätenliste war das einfach ganz weit hinten. So. Jetzt gibt es auch noch zwei so Katalysatoren, die dazu führen, dass dass Prokrastination nochmal besonders schlimm wird, nämlich bei Perfektionismus unter anderem. Also da gehen dir dann vielleicht so Gedanken durch den Kopf wie, ich will das besonders perfekt machen, besonders gut machen, vielleicht auch, weil da viel von abhängt und deswegen traue ich mich gar nicht erst anzufangen. Es ist natürlich in sich gar keine richtige Logik, aber wenn man emotional dahinter guckt, weiß man, okay, da steckt Angst dahinter und der Selbstwert will sich einfach schützen und deswegen sagt er dann, nee, dann fange ich lieber gar nicht erst an, weil dann habe ich ja gar nicht erst die Gefahr, dass ich vielleicht bloßgestellt werden könnte oder dass ich vielleicht angegriffen werden könnte. Ne? Noch ein anderer Katalysator, der da mit auftreten kann, ist, wenn wir einen sehr hohen Workload haben, ne? Weil dann kann es einfach passieren, dass wir sehr wichtige Aufgaben und sehr unwichtige Aufgaben nicht mehr voneinander unterscheiden können und dann einfach irgendwie nur noch versuchen zu funktionieren und dadurch halt Aufgaben aufschieben, die eigentlich wichtig und irgendwann auch dringlich wären, ne? Die wir eigentlich bald erledigen sollten, aber einfach so ein bisschen uns verzetteln und den Wald vor lauter Bäumen da nicht mehr sehen. Ich habe das jetzt hier eben größer aufgedröselt, um euch diesen psychologischen Mechanismus dahinter ja näher zu bringen. Aber muss dazu sagen, dass das im Alltag oft gar nicht so bewusst ist. Ne? Also diese Mikroentscheidungen von was erledige ich jetzt und was nicht und wem gebe ich sozusagen meine Aufmerksamkeit, welche Aufgabe und was nicht. Das läuft ganz oft blitzschnell ab und ist total unbewusst. Ne? Oder man merkt dann vielleicht eher so Sätze wie, dass man sich selbst sagt, ich bin gerade einfach nicht in der Stimmung dafür, die Aufgabe zu machen. Oder, ich muss vorher noch andere Sachen erledigen und erst dann kann ich mich wirklich auf diese Aufgabe konzentrieren. Und dann sind ganz viele andere Sachen plötzlich, nehmen ganz viel Raum ein und man kommt dann irgendwie gar nicht mehr dazu, die andere Sache zu machen. Das ist auch eher so ein unbewusster Mechanismus. Bei mir zum Beispiel, ich hatte mal eine technische Umstellung an meiner Website, die zu tun war, und die war sehr zeitaufwendig. Und ich kann wirklich so viele Beispiele abzählen, was ich dann alles stattdessen gemacht habe. Ne, zum Beispiel, ich bin in einem Arbeitszimmer, es hat eine Schräge, und hier gibt es einfach so Stellen, da kommt man nicht ganz so gut mit dem Staubsauger hin. Jetzt habe ich irgendwie schon wieder ein Beispiel mit dem Staubsauger, aber naja, ist auch unbewusst jetzt passiert. Aber dann sammeln sich ja manchmal so Wollmäuse an, wegen so kleiner Ecken und Kanten. Und dann wird plötzlich das Putzen total interessant, ne? Weil ich denke, oh, ich habe jetzt keine Lust, diese Sachen mit der Website zu machen. Dann mache ich das jetzt mal schnell, obwohl ich irgendwie hier schon 3 Wochen saß und sich das immer mehr gesammelt hat. Also ihr kennt das bestimmt, dass dann auch plötzlich andere Aufgaben, die man eigentlich auch gar nicht so gerne macht und auf die man keine Lust hat, die dann plötzlich total attraktiv werden. Ja, oder man sagt sich dann vielleicht so, ah, ob ich das jetzt heute oder morgen mache, macht jetzt irgendwie auch keinen Unterschied mehr. Also es gibt so diese vielen kleinen Gedankenmomente und so unbewussten, ja, so richtungsweisenden Entscheidungen im Alltag, die, wo oft Prokrastination dahinter steckt. Und das, was ich euch gerade zum psychologischen Hintergrund erzählt habe, hilft euch vielleicht, euch diese unbewussten Momente und Mikroentscheidungen nochmal bewusster zu machen und zu identifizieren, oh, prokrastiniere ich gerade vielleicht? Was ist da vielleicht meine genaue, ja, Angst und Sorge dahinter? Fehlt mir vielleicht gefühlt eine Kompetenz oder gibt es vielleicht etwas, wo da besonders viel von abhängt und deswegen prokrastiniere ich? Was ja übrigens auch sehr interessant ist, dass Prokrastination bei manchen Aufgaben deutlich häufiger und mehr passiert als bei anderen. Also ich hatte gerade schon angesprochen, besonders wenn sie so emotional unangenehm sind, so ein bisschen wie so ein Kaktus, den man irgendwie immer wieder streift, ne? Also von dem man schon weiß, ja, der steht da und ich muss dran vorbei und ich streife den immer wieder, aber eigentlich will ich nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Urlaubsantrag ablehnen muss als Führungskraft zum Beispiel, ne? Oder man muss Konflikte im Team ansprechen und man will eigentlich diese Konfrontation meiden. Man ist vielleicht sehr harmoniebedürftig und deswegen umschifft man das immer wieder. Oder eben, ja, hatte ich eben gerade auch schon genannt, wenn man sehr stark perfektionistisch ist, ne, gerade bei so öffentlichen Sachen, die irgendwie öffentlich bewertet werden können, zum Beispiel wenn man ein Pitch Deck fertig machen soll, ne, oder Social Media Postings, auch ein Klassiker, kennt glaube ich jeder, der irgendwie auf Social Media aktiv ist, dass man manchmal einfach so Millionen von kleinen Schnipseln hat, die man irgendwo mal angefangen hat und ja dann irgendwo abgespeichert hat, aber nie zu Ende geführt werden. Also übrigens in dem Kontext habe ich mal geguckt, weil ich ja auf LinkedIn sehr aktiv bin und da sehr regelmäßig auch über mentale Gesundheit im Job schreibe, habe ich mal geguckt, wie viele von diesen angefangenen Schnipseln ich bei mir auf meiner Festplatte habe. Mai oh mai, kann ich euch sagen, ich habe gezählt, 205 angefangene Schnipsel. Also ne, da geht auf jeden Fall einiges. Da sind viele Ideen, die nie fertig gebracht wurden. Und weil ich dann irgendwie so perfektionistisch bin, ich will irgendwie dann so den maximalen Mehrwert schaffen oder auch mit diesem Podcast, ne, ich will euch maximal viel mitgeben, dass ich auch ganz viele so angefangene Folgen habe, wo so ganz viele Ideenschnipsel drin sind, aber ich die nie so richtig zu Ende gebracht habe. Das heißt, da könnt ihr mir übrigens auch helfen, indem ihr mir einfach Ideenwünsche schickt und wenn ich sehe, oh, das kommt besonders oft vor und oh, da habe ich schon Schnipsel zu, dann führt das vielleicht auch eher dazu, dass ich die mal vollende und veröffentliche. Das wäre ja schön für uns alle. So. Also zurück dazu, zu welchen Aufgaben, bei welchen Aufgaben das besonders häufig passiert. Ne? Perfektionistisch, wenn man sehr perfektionistisch ist, dann kann das eben durchaus auch vorkommen. Oder auch, wenn es unklare Aufgabenstellungen gibt. Und das würde ich sagen, ist fast so mit eins der einzigen so externen Faktoren, warum man vielleicht prokrastiniert. Also die nichts mit dem Innen unbedingt zu tun haben, mit eigenen Sorgen oder Zweifeln oder Ängsten, sondern mehr mit äußeren Umständen. Also zum Beispiel, dir wird gesagt, bereite doch mal etwas für den Kundentermin nächste Woche vor. Und dann stehst du da und denkst, okay, was jetzt genau? Soll es ein Briefing sein? Eine Agenda einfach nur? Eine Präsentation? Was willst du denn? wer genau wird da anwesend sein, ne? Wie umfangreich muss das sein, bis wann soll das fertig sein. Also es ist null spezifiziert und da kann es auch sein, dass wir manchmal Aufgaben aufschieben. Und noch ein letzter ganz typischer Grund, warum wir aufschieben, ist, wenn das Ergebnis sehr weit entfernt liegt und noch mehr, wenn das Ergebnis sehr weit entfernt liegt und potenziell negativ ausgehen kann. Klassiker, Steuererklärung. Ne? Die kann positiv ausgehen, die kann aber auch negativ ausgehen, weil wir irgendwie was nachzahlen müssen zum Beispiel. Und dazu ist sie einfach, liegt oft sehr weit entfernt, weil oft wird die natürlich nicht sofort bearbeitet und es braucht ein paar Monate. Und deswegen ist es natürlich auch schwieriger für uns, uns da tatsächlich dran zu setzen. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein, wie wir es tatsächlich schaffen können, unsere Steuererklärung fertig zu bekommen. So. Jetzt denken, glaube ich, viele von euch bei Prokrastination an dieses typische Muster 5 vor 12 Panik. Ich merke erst ganz spät, jetzt muss ich wirklich ran. Und das sind dann oft diese Menschen, die dann auch sagen, oh, ich brauche ein bisschen Stress, damit ich das dann wirklich mache. Und die dann ihre Nachtschichten einlegen oder merken, dass sie irgendwie total alles andere dann vernachlässigen, nach hinten schieben müssen, weil sie eben total eifrig und fiebrig an dieser Sache arbeiten müssen, die zum Beispiel eine klare Deadline hat. Das ist, glaube ich, so der ganz klare Klassiker von Prokrastination. Es gibt aber auch noch ein paar andere Formen, wie sich diese Aufschieberitis im Alltag bemerkbar machen kann. Auch ganz typisch, kennen vielleicht auch noch ein paar, Aufräumen. Ne? Also hat ja vorhin auch schon gesagt, ne, Putzen wird dann plötzlich ganz interessant, Aufräumen wird ganz interessant, alles mögliche andere machen, nur eben nicht das, was man eigentlich machen wollte. Oder man verzettelt sich. Also man fängt zwar an und geht dann aber so ganz tief in irgendeine Sache rein oder tüftelt irgendwie ewig lang an einer Sache. Also um jetzt auch bei diesem Social-Media-Beispiel von eben gerade zu bleiben, ja, zum Beispiel tüftel ich dann ganz lange am Einstiegssatz, aber ich kriege den eigentlichen Text nie fertig. Ne? Das sind meine 205 Schnipsel, die da liegen. Also das ist auch so ein Klassiker, ne? Ich verzettel mich dann und dann bin ich so, oh nee, irgendwie finde ich alles jetzt doof und dann mache ich es wieder zu und lege es irgendwie ab, ne? Das ist ein bisschen unterschätzt, weil es sich dann so anfühlt, als hätten wir dran gearbeitet, aber eigentlich hatten wir keinen wirklich nennenswerten Output dahinter. Ein weiteres typisches Prokrastinationssymptom, was oft nach außen auch erstmal nicht so aussieht, ist, dass wir ganz lange Listen schreiben, ne? Und wir haben dann alle möglichen To-Dos ganz toll auf unserem gelben Post-it, der auch meinetwegen am Computer klebt oder so. Aber dabei bleibt es dann auch, also wir machen damit eigentlich nichts. Ne? Oder wir haben irgendeine Notizenliste. Ne? Bei mir auch klassisch, ich hatte vorhin schon kurz meine Website angesprochen. Ich habe zum Beispiel jetzt so eine Notizenseite, da steht Website-Änderungen und dann sind da einfach die drei Notizen drin, neue Fotos einfügen, neue Keynote-Themen hinzufügen und Links ändern. Das ist jetzt erstmal ziemlich unspezifisch. Also ich hatte ja schon gesagt, ne? Gerade wenn irgendwie Aufgabenstellungen oder so besonders so allgemein gestellt sind, dann wird es auch noch schwieriger, damit anzufangen. Ne? Also wenn es jetzt einfach nur heißt bei mir, ja, Links ändern, ja, welche Links denn? Oder Fotos ersetzen oder neue reinmachen, ja, okay, an welcher Stelle denn? Da sind irgendwie ganz viele Fotos, also von allen möglichen Events und so weiter. Was genau soll denn womit ersetzt werden? Ja, und das heißt, ich habe eine ganz tolle lange Liste, was ich alles ändern möchte, aber ich mache es am Ende halt nicht. Und das ist also auch ein Problem, ne, dass wir dann natürlich super Listen zusammenschreiben können und das fühlt sich dann an, als hätten wir was gemacht, aber auch da ist der Output wieder sehr gering. Und das letzte Symptom, wie sich Prokrastination, die Aufschieberitis im Alltag oft zeigt, ist, und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich am meisten Spaß macht, Suchten. Also alles, was uns eine unmittelbare Belohnung bringt. Netflix zum Beispiel. Ne? Dann setzen wir uns halt dahin und versinken halt in der Serie nach Serie nach Serie, weil es für uns eine unmittelbare Belohnung ist. Also unser Gehirn ist so konstruiert, dass einfach, wenn wir so Belohnungen und angenehme, positive Reize empfinden, Dopamin ausschütten. Ne? Es ist einfach ein Hormon, was dafür sorgt, dass wir uns glücklich und belohnt fühlen. Und das ist ganz häufig bei Aufschieberitis so. Das kann ja auch einfach nur sowas sein wie, weiß ich, Handy öffnen und da irgendwie rumscrollen oder so, doomscrollen. Und tatsächlich ist es auch so, auch wissenschaftlich gesehen, dass Menschen, die besonders viel prokrastinieren, denen der sogenannte Belohnungsaufschub schwerfällt. In der Wissenschaft nennt man das auch Delay Discounting. Das bedeutet, dass sozusagen, wenn man so ganz typisch, ich glaube, wir kennen doch einige diesen Test, ne, wenn so Kindern gesagt wird, hey, du kannst entweder jetzt ein Marshmallow haben oder in 2 Stunden 2 Marshmallows haben, dass je nachdem, wie alt diese Kinder sind, ganz oft die Kinder oft eher den einen Marshmallow nehmen. Wenn die ein bisschen älter werden, dann haben die oft bessere Kontrollfunktionen, weil das Gehirn weiterentwickelt ist und dann können die auch warten, ne, und sagen, hey, okay, ich schiebe diese Belohnung auf der 2 Marshmallows und warte jetzt lieber und nehme deswegen lieber in 2 Stunden dann 2 Marshmallows. Und Menschen, die zur Prokrastination neigen, denen fällt es einfach generell schwerer, wirklich dann diese Zeit abzuwarten und sie nehmen lieber sofort das, was gut schmeckt und süß ist. Na, sie nehmen lieber direkt quasi das eine Marshmallow. Jetzt nur im übertragenen Sinne. Ne? Also diese Marshmallow-Studie, die wurde vor allen Dingen an Kindern durchgeführt, aber was ich damit sagen möchte, ist, glaube ich, klar. Menschen, die prokrastinieren, die wollen einfach lieber gerne direkt eine gute, positive Belohnung haben. Und deswegen wenden sie sich eher eben den positiven, belohnenden Dingen zu, wie Netflix oder so, anstatt dann eben diese Aufgaben zu machen, die vielleicht nicht so beliebt sind. Und das Ganze kann jetzt natürlich auch Folgen haben. Also es gibt so leichtere Folgen, ne? Zum Beispiel, dass man einfach unzufrieden ist oder Zeit verloren hat, wie ich, dass ich dann irgendwo rumtüftle, aber eigentlich kein Output habe. Oder aber auch wirklich schwerwiegende Folgen, ne? Dass wir zum Beispiel chronisch gestresst sind oder dass wir uns halt die Nächte um die Ohren hauen und deswegen Schlafprobleme bekommen. Das hat also wirklich auch Auswirkungen auf unsere mentale und physische Gesundheit, bis sogar hin zu sowas wie Jobverlust, ne? Weil man vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht geschissen kriegt, sorry für meine Sprache, ne? Oder weil es vielleicht sogar ernste zwischenmenschliche Konflikte gibt, also entweder bei der Arbeit, unter KollegInnen oder eben auch in Beziehungen, ne? Weil einfach vielleicht bestimmte Aufgaben verteilt werden, aber eine Person eine Sache einfach nie macht und das ist natürlich einfach sehr belastend für zwischenmenschliche Beziehungen. Vielleicht hast du dich ja jetzt auch in diesen Beschreibungen so wiedergefunden. Also diese Hintergründe, die ich erzählt habe, die kleinen Symptome im Alltag, manchmal offensichtlicher, manchmal weniger offensichtlich. Und das Gute daran ist, dass es einen Test tatsächlich gibt, einen psychologisch fundierten, wissenschaftlich fundierten Test im Internet, der heißt A-Prof. Das ist ein Fragebogen, den verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes, wo man sich selbst testen kann. Der ist auf der Seite der Freien Uni Berlin frei verfügbar. Und das Coole daran ist, dass man, da geht man, glaube ich, so, weiß ich, so 20 Fragen durch oder so. Und bekommt danach auch eine Einschätzung, wie man quasi gemessen an seiner Altersklasse und seinem Geschlecht ungefähr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung steht, in seiner Neigung zu prokrastinieren. Also zum Beispiel bei mir war das so, dass mein Prozentrang heißt das dann, bei 31 lag. Das bedeutet, dass 31% der Menschen weniger prokrastinieren als ich, also tendenziell eine Neigung dazu haben. Und jetzt muss ich kurz rechnen, 69% der allgemeinen Bevölkerung eher dazu neigen zu prokrastinieren. Also ich bin eher so da in diesem unteren Drittel. Und das finde ich ganz interessant, dass man eben nicht nur weiß, ah, okay, ja, ich prokrastiniere oder eben nicht, sondern man kann nochmal so eine Einschätzung sehen, ah, wie verhält sich das denn wirklich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung? Und das wird einem dann ausgewertet angezeigt. Das ist kostenlos, ist auch keine Werbung oder sowas. Das Coole ist, dass das wirklich wissenschaftlich fundiert ist, weil es gibt ja auch sehr viele so Wald- und Wiesentests im Internet. Und deswegen möchte ich euch diesen hier gerne empfehlen und den verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Teil dieser Folge, nämlich die Tipps, wie wir es schaffen, unbeliebte und liebsame Aufgaben endlich zu erledigen. Und zwar uns das nicht nur vorzunehmen, eine Liste zu schreiben, sondern wirklich umzusetzen. Also in die Umsetzung, in die Handlung zu kommen, in die Volition, sagen wir ja, in der Psychologie. Das habe ich übrigens auch in der Folge zur Selbstführung angesprochen. Die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Also allererster Punkt, und ich finde, das ist doch etwas, das kann man eigentlich relativ leicht umsetzen und gilt für ganz viele verschiedene Aspekte im Leben, wo man einfach gerne einen Fokus und Aufmerksamkeit haben möchte, nämlich Ablenkungen zu reduzieren. Also nochmal zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich möglichst wenig Störungen um mich herum habe, wenn ich etwas erledigen möchte. Ne? Beispiel, ich möchte irgendwie vielleicht einen ersten Konzeptentwurf schreiben für irgendetwas. Das heißt, ich möchte wirklich meinen Schreibtisch freiräumen, damit mich hier nichts stört. Ich möchte mein Handy vielleicht weglegen, möchte die Tür zumachen, damit ich auch da ungestört bin und nicht irgendwie Stimmen höre oder sowas von draußen. Oder möchte vielleicht bestimmte Apps auf meinem Computer ausschalten. Also all das, was dafür hilft, dass du möglichst wenig Ablenkungen hast. Was, finde ich, manchmal auch helfen kann, ist, wenn man sich einen Kapuzenpulli aufsetzt, ne? Weil man dann auch visuell so ein bisschen links und rechts so kleine Klappen hat und dann nicht so stark abgelenkt ist. Und ich finde das manchmal, gerade wenn ich so Schwierigkeiten habe, in den Fokus zu kommen, hilft mir das tatsächlich, wenn ich auch da so ein bisschen meinen Fokus nach vorne richte und nicht noch irgendwie rumschweife mit dem Blick. So, und dann kommt, glaube ich, der wichtigste Punkt, um überhaupt anzufangen. Und zwar, dass man mit einer winzigen, winzigen, klitzekleinen Sache anfängt von der Aufgabe, die du erledigen möchtest. Damit wir das jetzt mal ein bisschen greifbarer machen können, werde ich jetzt mal das anhand von dem Thema Steuererklärung durchgehen, weil es einfach super relevant ist für, glaube ich, so ziemlich alle, die hier zuhören. Es könnte also zum Beispiel sein, wirklich eine winzig kleine Sache. Ich hole erstmal meinen Ordner raus, wo ich meinetwegen Lohnabrechnungen oder Belege von dem Jahr abgeheftet habe. Oder wenn du das zum Beispiel online machst über Elster, dann öffne ich Elster als Tab auf meinem Browser. Erstmal nur das. Es fühlt sich jetzt vielleicht an, so ein bisschen trivial, so, hä, wirklich? Ne? Aber das ist die eine kleine, klitzekleine Sache, die du erstmal machen kannst. Ne? Und das heißt, du kannst auch gucken, dass du dir so einen 2-Minuten-Mini-Commitment gibst und einen kleinen Minischritt machst, der 2 Minuten dauert, um einfach diesen emotionalen Widerstand zu reduzieren, den du gegen diese Aufgabe hast. Du willst eigentlich nicht die Steuererklärung machen. Es fühlt sich an wie ein riesengroßer Berg. Und jetzt gehst du einfach nur die ersten paar Meter, indem du 2 Minuten Commitment, 2 Minuten einfach ganz winzig kleine Sache, also ich kann gar nicht sprechen, machst. So. Und jetzt gibt's innerhalb dessen, dieser kleinen Schritte, noch so ein paar Tipps, die ich euch da mitgeben möchte. Und zwar erstmal so diese Faustregel: je kleiner und je bewältigbarer diese kleine Sache sich die ist, desto besser ist es. Ne? Also je kleiner und bewältigbarer sich das auch anfühlt, desto eher hast du auch einen Erfolg dahinter. Also wenn du dir jetzt einfach nur sagst, okay, ich muss wirklich nur den Ordner rausholen, einfach nur hinlegen und ich muss wirklich nur den Tab von Elster an meinem Computer öffnen, okay, das schaffe ich. Und das ist einfach, ist zu bewältigen, krieg ich hin. Ne? Und das hilft auch schon mal, dass ich mir vielleicht nicht alles vornehme für heute, sondern dass ich mir das erstmal in kleinste Schritte runterbreche. Und jetzt, und das finde ich wirklich eine krasse Unterstützung, kann dir ChatGPT fantastisch dabei helfen. Ich habe euch einen Prompt geschrieben, mit dem ihr die Aufgabe Steuererklärung in ganz kleine Schritte runterbrechen könnt. Also ich habe angenommen, ne, dass du vielleicht eine angestellte Person bist, du willst deine Steuererklärung machen für das Jahr 2024 und dann habe ich geschrieben, hey, es fällt dir wirklich schwer, alles auf einmal zu machen, du schiebst es oft auf und skizziere mir jetzt, wie du die Steuererklärung in winzig kleinen Mikroschritten runterbrechen kannst, die alle, und jetzt habe ich eine Zeitangabe gemacht, maximal 10 Minuten dauern. Du kannst ja auch eine andere Zeit angeben, wenn du möchtest. Geh so kleinteilig wie möglich vor. Und erstelle mir dann eine Tabelle mit den und den Spalten. Das seht ihr im Prompt, packe ich natürlich in die Shownotes. Und ergänze die Tabelle außerdem um die Spalte Belohnung, um dich für jeden Schritt mit irgendetwas Kleinem belohnen zu können, ne? Was kein Geld kostet, das habe ich auch mit dazu angegeben. Und dann hat mir, ich habe das natürlich getestet, ChatGPT wirklich ganz cool aufgelistet in dieser Tabelle, hey, was sind diese kleinen Schritte für meine spezielle Situation? Ne? Du kannst das natürlich auch beliebig umformulieren, wenn du vielleicht noch was genauer spezifizieren möchtest oder wenn du vielleicht sagst, hey, ich bin selbstständig und deswegen ist bei mir die Situation anders oder ich habe vielleicht eine besondere Familiensituation und Steuerklasse, deswegen muss ich was Bestimmtes berücksichtigen, kannst du auch machen. Ne? Also, den habe ich euch geschrieben und das ist super hilfreich, weil ihr euch dann selber erstmal nicht die Gedanken machen müsst von, oh, was sind jetzt die ersten Schritte? Okay, den ersten schaffe ich noch, aber was ist jetzt Schritt 2? Dann fühlt sich das nämlich auch noch so schwer an und so, oh, jetzt muss ich noch mehr darüber nachdenken. Und ChatGPT kann euch da wirklich in Windeseile super cool helfen, eine ganz tolle Übersicht zu machen, die ihr euch im Zweifel auch ausdrücken könnt. Da könnt ihr sogar was abkreuzen oder durchstreichen, wenn ihr so Durchstreichmenschen seid. Also das ist echt mega hilfreich. Kleiner Zwischenschub an der Stelle. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Podcast einen Prompt teile und mich würde jetzt wirklich voll interessieren, wie ihr das findet und ob ihr euch mehr Prompts wünscht, wie wir einfach damit auch unsere mentale Gesundheit im Alltag unterstützen können, ne? Auch wenn ChatGPT niemals einen Psychotherapeuten ersetzt oder so, aber ist vielleicht trotzdem hilfreich für euch, für diese Kleinigkeiten, ne? Um da diesen Support zu bekommen, den ihr braucht. Deswegen schreibt mir das wirklich gerne mal. Ihr könnt das auch in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel bei Spotify oder bei YouTube und dann lese ich das auch oder ihr könnt es mir auch persönlich schreiben. Das wäre mega hilfreich, damit ich auch weiß, was ihr euch eigentlich wünscht als Publikum. So, Zwischenschub Ende. So, ja, also das ist echt super cool, wie euch ChatGPT da helfen kann, einen wirklich bewältigbaren Plan zu machen. Zweiter Tipp, wenn es um winzig kleine Mikroschritte geht. Selbst wenn du anfängst, versuch wirklich nochmal 50% weniger zu denken. Ne? Also vielleicht planst du, keine Ahnung, ich möchte, meine Spendenquittungen suchen. Und denke ich mir, ist irgendwie schon eher schwierig, weil das ist überall irgendwo verteilt. Ne? Und dann kannst du vielleicht sagen, okay, ich will zumindest erstmal eine suchen. Ne? Das ist einfach ganz wenig von dem, was du ursprünglich geplant hast. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich ChatGPT eine Zeitangabe gegeben habe, wie groß diese Schritte sein sollen, also immer 10-Minuten-Cluster. Bevor ich den Prompt so finalisiert hatte, hat mir ChatGPT einfach immer Cluster ausgegeben von 20 bis 40 Minuten Blöcke. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen viel und deswegen habe ich halt eine konkrete Zeitangabe gemacht. Ihr könnt das natürlich auch runterbrechen und sagen, ich möchte 2 Minuten oder 5 Minuten Aufgaben. Ne? Dann wird das halt noch kleinteiliger. Kannst also auch wirklich da bewusst die Zeit so modulieren, wie es zu dir passt. Und mein dritter Tipp: Versuch nochmal an deinem Schwierigkeitsgrad etwas zu schrauben. Was meine ich damit? Also die Liste, die mir da jetzt gegeben wurde in ChatGPT, die ist sehr sequenziell. Ne? Also die geht natürlich von Schritt 1 bis Schritt, was ist das bei mir? Ich glaube 24 oder so, durch. Also geht so eins nach dem anderen ganz klar durch. Es fängt an mit: Ich setze mir einen Terminblocker für Steuerzeit in meinen Kalender. Ne? Ganz einfache Aufgabe. Bis hin zu ganz am Ende: Ich schicke die Steuererklärung elektronisch ab. Ist auch ein Schritt. Ne? Eins nach dem anderen und das fängt mit diesem Teil an. Terminblocker senden. Es hört mit dem Teil auf. Erklärung dann elektronisch abschicken. Übrigens, ich habe ja auch ChatGPT gebeten, dass er mir Belohnungsvorschläge gibt. Und was ich echt süß fand bei dem Schritt, dass man die Steuererklärung am Ende wirklich abschickt, hat er als Belohnung geschrieben, dass man einen Luftsprung macht. Das fand ich sehr süß irgendwie. Aber was will ich damit sagen? Ihr müsst ja diese Liste nicht komplett sequenziell Schritt für Schritt hintereinander durchgehen, sondern vielleicht gibt es da unterschiedliche Elemente drin, die für euch unterschiedlich schwer sind, einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben. Also zum Beispiel ist es vielleicht für euch total easy, eure Lohnsteuerbescheinigungen zusammenzusammeln, weil die alle in einem Online-Portal gesammelt sind, weil dein Arbeitgeber dir die dort einfach zur Verfügung stellt. Das heißt, du musst die einfach nur einmal gesammelt downloaden, fertig. Ist vielleicht total einfach. Ne? Sagst du, hey, 20% Schwierigkeitsgrad, easy. Aber Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, boah, wenn ich jetzt nach Versicherungen, ne, also man kann ja einige Versicherungen von der Steuer absetzen, wenn ich danach jetzt suchen muss, dann fällt mir das irgendwie eher schwer, weil das ist überall verteilt, das ist in unterschiedlichen Daten im Jahr und das ist vielleicht für mich eher so ein Schwierigkeitsgrad von 80%, 90%. Das heißt, guck mal, dass du mit was anfängst, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass du damit erfolgreich bist, relativ hoch ist. Ne, weil das ist ja für dich auch eine Belohnung. Yes, du hast es geschafft. Super, weitermachen. Ne, also, dass man diese Einstiegshürde quasi beginnt und damit aber auch mit einem positiven Erlebnis so assoziiert. Ne? Also da nochmal zu gucken, gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade? Wie bewertest du diese unterschiedlichen Schritte für dich ganz persönlich? Womit fängst du an, was relativ leicht ist, damit es sich für dich gut anfühlt? Das also alles als Hinweis dazu, wie du möglichst kleine Schritte wirklich optimal planen kannst und so gestalten kannst, dass sie für dich auch Sinn machen in deinem jeweiligen Beispiel, deiner Aufgabe. Mein nächster Tipp ist, und da gehe ich jetzt mal so ein bisschen weg von der Steuererklärung, weil das auch mit anderen Beispielen super geht, ist, dass man erstmal nur anfängt, die rein motorische Tätigkeit zu machen. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen allgemein an. Okay, Beispiel. wenn du zum Beispiel etwas schreiben musst, gerade oder wenn du besonders perfektionistisch bist, hilft es manchmal, sich einfach nur erstmal so einen 5-Minuten-Scribble zu geben, wo es nur darum geht, wild drauf loszuschreiben, ohne viel Inhalt, Satzbau, Grammatik und so weiter. Es muss also nicht gut und perfekt sein. Es geht nur um diese motorische Tätigkeit des Schreibens. Ich schreibe einfach alles, was mir gerade in den Sinn kommt zu diesem Thema, irgendwelche bestimmten Wörter oder vielleicht auch mal einen Satz. Aber es muss gar nicht gut oder perfekt oder lesbar sein. Und wenn du Leerläufe hast innerlich, dass du denkst, oh, ich weiß jetzt irgendwie nicht, was ich weiterschreiben soll, dann schreibst du einfach, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und so weiter, bis irgendwann wieder ein Gedanke kommt in diesem 5-Minuten-Scribble. Und das hilft dir und deinem Körper, dir mal dieses Signal zu senden von, jetzt geht's los. Auch wenn das nicht perfekt ist, aber es ist ja auch erstmal nur ein Scribble, wo erste kleine Sachen draufkommen. Und das gibt dir schon wieder das Gefühl von, ah, ich habe wenigstens was Kleines gemacht. Also diese rein motorische Tätigkeit kann manchmal helfen, um den Einstieg zu finden. Das ist auch noch ein Tipp. Und noch ein weiterer Tipp, das ist jetzt der vierte, der jetzt kommt. Ich habe insgesamt 5, das habe ich anfangs, glaube ich, gar nicht gesagt. Also der vierte ist, dass du schauen kannst, nochmal eine sogenannte Gefühlsbrücke dir zu bauen. Da kann man ganz gut die 3x10-Regel nehmen. Und zwar dir zu überlegen, wie fühle ich mich denn, wenn ich diese Aufgabe erledige nach 10 Minuten? Wie fühle ich mich nach 10 Stunden? Und wie fühle ich mich 10 Tage, nachdem ich die Aufgabe erledigt habe? Ja, also nochmal so zu visualisieren, sich so reinzufühlen in dieses, oh yes, dann habe ich es fertig. Mega. ne? Oder diese Erleichterung, ne? Und diese Last, die irgendwie abfällt. Oder vielleicht auch, ne, wenn man zum Beispiel so einen Konflikt umschifft hat, wenn man den Konflikt dann besprochen und gelöst hat und einfach weiß, oh, ich trage das jetzt nicht länger mit mir rum. Also diese Gefühlsbrücke kann dir manchmal auch helfen, um nochmal so einen zusätzlichen Schub von Motivation zu geben. Kurzfristig, wie fühle ich mich in 10 Minuten, wenn ich daran jetzt arbeite? Oder auch wirklich längerfristig, wie fühle ich mich 10 Tage, nachdem ich das geschafft habe. Und mein letzter, 5. Punkt und eigentlich auch der, der am meisten Spaß macht, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal in der Folge angesprochen, ist der Faktor Belohnung. Hier, ChatGPT hat ja in meinem Steuererklärungsbeispiel auch einige Vorschläge gemacht. Ich habe ihn ja auch explizit darum gebeten, bitte nenn mir Belohnungen für jeden Teilschritt, die allesamt nichts kosten. Also der hat zum Beispiel gesagt, man kann den Lieblingspodcast hören, zum Beispiel meiner, das freut mich natürlich, oder aber eine Sprachnachricht an einen guten Freund, eine gute Freundin verschicken oder baden, ne? Oder der Luftsprung am Ende, das fand ich ja irgendwie ganz putzig. Also das ist ganz viel möglich, aber natürlich sind da auch deiner eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Kleiner Insight, als ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich mir irgendwann, weil ich irgendwann einfach zeitlich es alles sehr eng war und ich habe das total geliebt, dieses Buch zu schreiben. Also es war an sich gar nicht unbedingt ein Prokrastinationsproblem, es war eher für mich manchmal ein Zeitproblem. Da habe ich mir so ein Malen nach Zahlen selber gemalt. Das war so ein Einhorn auf dem Regenbogen mit so zwei Wolken. Ist eigentlich auch irgendwie lustig. Vielleicht poste ich das irgendwo mal irgendwann und zeige das mal, damit ihr das sehen könnt. Wo ich so verschiedene Zahlen halt reingemacht habe, zum Beispiel in die unterschiedlichen Farben vom Regenbogen für verschiedene Schritte in diesem Buchprozess. Wenn ich die fertig habe, dann kann ich das ausmalen. So, und am Ende kommt natürlich ein bunter Regenbogen und ein Einhorn. Und das hatte ich hier bei meinem Schreibtisch hängen und es hat mich irgendwie immer so daran erinnert, so, oh yes, wenn ich das jetzt noch schaffe, dann kann ich diese eine Sache da ausmalen. Und ich fand es irgendwie cool. Es hatte was Spielerisches, es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es irgendwie auch so ein bisschen humorvoll und lustig. Also ich habe mich selbst so ein bisschen mit aufs Korn genommen und das hat einfach Spaß gemacht. Ne? Ich habe das auch früher mal gemacht, manchmal als ich zum Beispiel meine Doktorarbeit geschrieben hatte, da habe ich so einen Abkreuzkalender gehabt und habe wirklich jeden Tag, an dem ich es geschafft hatte zu schreiben, weil das im Alltag nicht immer so easy war unterzubekommen, habe ich etwas abgekreuzt und dann, oder mit so Stickern kann man auch super arbeiten. Ne? Kaufst dir ein paar Sternglitzersticker, irgendwas, was dir Spaß macht und arbeitest damit. Das klingt total trivial, aber es funktioniert einfach. Ne? Klebst dir irgendwo hin an deinen Schreibtisch, an deinen Kühlschrank, egal wo es dir nochmal eine Erinnerung ist, aber auch wo du dich so richtig über diese Kleinigkeit freust. Und wir Menschen funktionieren nun mal einfach über Belohnungen und das kann halt winzig klein sein, indem du dir einen Sticker aufklebst. Es kann aber auch was Größeres sein, ne? Indem du dich mit einem Vollbad belohnst oder mit einem Saunabesuch oder irgendwie, indem du dir irgendwas Kleines kaufst oder so. Ne? Also da ist ja deiner Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. So. Und mit diesen ganzen Tipps, also ich habe euch jetzt einiges genannt, so, ne, wie ihr das schafft, tatsächlich besser mit Prokrastination umzugehen, von ihr solltet Ablenkung reduzieren, ihr solltet versuchen, mit ganz kleinen Sachen anfangen, das war das zweite, dann sollten wir versuchen, nur mit der motorischen Tätigkeit loszulegen, dritter Tipp, vierter Tipp, Gefühlsbrücke bauen, also wirklich sich reinfühlen in, wie fühlt sich das an, wenn ich das fertig habe, und fünftens, Belohnungen geben, das sind so die Hauptzutaten, wie es euch gelingen kann, endlich prokrastinierte, aufgeschobene Aufgaben zu erledigen. Und damit könnt ihr jetzt hoffentlich alle aufgeschobenen Aufgaben und Projekte zähmen und zur Vollendung bringen. Ich freue mich da wirklich sehr auf euer Feedback, insbesondere auch nochmal, dass ich hier einen Prompt diesmal integriert habe. Also kommentiert wirklich gerne auf Spotify oder auf YouTube. Ich lese das auf jeden Fall und kommentiere auch zurück. Und wirklich bewertet diesen Podcast unbedingt. Falls du das also bisher auch aufgeschoben hast, aus welchem Grund auch immer, nimm dir gerade diese 2 Sekunden. Jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Ich verlinke euch also in den Shownotes zum einen den Prompt. Ich verlinke euch auch den Selbsttest mit dem Link zur Freien Universität Berlin und noch einen total lustigen TED-Talk zum Thema Prokrastination. Der ist auf Englisch und der ist von Tim Urban. Der heißt Inside the Mind of a Master Procrastinator und der ist ultra lustig. Also das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, den mal anzusehen. So. Wie immer könnt ihr mir auch gerne auf LinkedIn oder auf Instagram folgen oder mir auch eure Themenwünsche darüber schicken oder auf meiner Website vorbeischauen, evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und ganz viel erledigte Aufgaben investiert hast in der Zukunft. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.